Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Chefgespräche. Mein Name ist Dr. Daniel Kubica. Ich bin Unternehmer und Steuerberater. Ich lade dich ein in die Chefetage Deutschlands. Zu Gesprächen mit den Menschen, die Verantwortung tragen, Unternehmen führen und den Mittelstand bewegen. In jeder Folge spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, von jungen Wachstumsfirmen bis zum etablierten Marktführer. Wir reden über echte Erfolgswege, persönliche Entscheidungen, unternehmerische Verantwortung und die Geschichten hinter dem Wachstum. Kein Marketinggeschwätz, keine Beraterakquise, sondern Klartext von Chef zu Chef. Chefgespräche ist dein Podcast für Führung, Wachstum und strategischen Weitblick. Wir veröffentlichen jeden Dienstag eine Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Dr. Daniel Kubica und das sind Chefgespräche.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Daniel Hahn. Daniel ist Geschäftsführer bei der TimeStar Logistik GmbH. Besonders spannend, TimeStar wurde von Focus als Wachstumschampion ausgezeichnet. Ein starkes Signal dafür, dass hier nicht nur ein gutes Produkt entstanden ist, sondern auch ein Unternehmen, das sich erfolgreich am Markt entwickelt hat. Daniel, schön, dass du da bist.
Hallo Daniel, danke schön für die Einladung.
Fangen wir wie immer bei dir ganz vorne an. Wie bist du denn in deine Branche gerutscht?
Ja, tatsächlich bin ich relativ untypisch in die Branche reingekommen. Ich war weder bei einer Spedition, noch hatte ich ein Studium dahingehend, sondern eben meine Ausbildung als Industriekaufmann. Dort war ich von Einkauf und Montagevorbereitung zuständig und hatte immer wieder mal Berührungspunkte dann mit Thema Kurier- und Sonderfahrten. Da habe ich dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass es ein spannender Markt ist, der sehr dynamisch ist und dass man wahrscheinlich auch noch vieles besser als andere machen kann.
Okay, ich würde da direkt mal ansetzen. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen beschreiben, was eure Dienstleistung genau ist und worauf ihr spezialisiert seid.
Ja, sehr gerne. Wir führen ausschließlich Kurier- und Sonderfahrten für Geschäftskunden in Deutschland und in ganz Europa durch. Das heißt beispielsweise ein Geschäftskunde, die Firma Meier, hat eine Kurierfahrt von Dortmund nach Hamburg. Das heißt, 2 Paletten zu laden, morgens um 8 Uhr bis 12 Uhr zuzustellen, bekommen wir kurzfristig den Anruf. Wir müssen innerhalb von 1 bis 2 Stunden an der Ladestelle sein mit dem passenden Fahrzeug im richtigen Ort und die auf direkten Wege eben zuzustellen. Das Ganze machen wir in komplett Europa durchgehend und ca. 60.000 Mal im Jahr.
Okay, wir kennen aus unserer Steuerkanzlei einige Logistikfirmen, die bei uns auch Mandanten sind. Erzähl mal ein bisschen, das ist ja schon eine Besonderheit. Also ihr könnt ja nicht gut planen, das heißt, ihr steht im Prinzip auf Abruf bereit.
Absolut, ja. Also das komplette Nischenprodukt im Bereich der Logistik, im Bereich der Spedition. Wir wissen nie, was in 5 Minuten passiert. Wir bekommen jetzt den Anruf, wir bekommen jetzt die E-Mail, wir benötigen ein Fahrzeug von A nach B und dann kann es die komplette Situation, die komplette Fuhrparkplanung, was man bereits eingetaktet hat, wieder über den Haufen werfen. Und dahingehend müssen wir immer wahnsinnig flexibel sein und eben genügend Kapazitäten auch im Hintergrund haben.
Jetzt stelle ich mir das persönlich ja deutlich schwieriger vor als bei einer normalen Logistik, wo du vielleicht schon Wochen im Voraus planen kannst, wie du deine Fahrer, deine LKWs und so weiter aufstellst und auslastest. Ich kann mir vorstellen, ihr braucht da auch ein gewisses Know-how in eurem Büro, um diese Schnelligkeit und Flexibilität überhaupt hinzubekommen.
Ja, definitiv. Das Know-how ist natürlich über Jahre hinweg gewachsen. Wir versuchen uns auch immer tagtäglich zu verbessern. Das schaffen wir so gut wie es möglich ist auch immer. Aber die Mitarbeiter sind da schon sehr entscheidend, dass sie sagen, wir prüfen jetzt einzelne Prozesse immer relativ kurzfristig und können auch entsprechend schnell reagieren darauf.
Inwieweit ist denn da für euch das Thema Digitalisierung und KI ein Treiber in der Branche?
Absolut. Also das war für mich schon immer ein großer Pluspunkt, wenn man die Digitalisierung mit an die Hand genommen hat, auch offen dafür war. Wir haben damals auch angefangen mit Insellösungen, mit Excel beispielsweise, sind dann auf unser erstes Transportmanagementsystem gegangen, wo uns einen großen Schub nach vorne gebracht hat, Schnelligkeit mit reingebracht hat. Nach ein paar Jahren auf ein nächstes TMS-System gewechselt und das war ein absolut großer Hebel, um eben die nächsten Steps nochmal nach vorne zu machen.
Vielleicht für die Zuhörer starten wir nochmal ganz vorne bei deiner Unternehmensgeschichte. Mit wie vielen Mitarbeitern und LKWs bist du angefangen?
Ja, genau. Also ich selber, ich bin ja mit 21 Jahren in die Selbstständigkeit eingestiegen, bisschen ins kalte Wasser gesprungen sozusagen. Habe dann relativ schnell 4 Mitarbeiter, 4 Fahrzeuge gehabt und wir stehen jetzt aktuell bei ca. 140 Fahrzeugen, die wir täglich in Lohn und Brot bringen.
Ah, das ist ja eine Wahnsinnsentwicklung, das muss man erstmal gestemmt bekommen. Ich bleibe aber mal so in der Anfangszeit, wie waren denn so die ersten Investitionen? Ich meine, so ein LKW, so ein Fahrzeug ist ja auch echt ein Invest, das Geld hat man vielleicht auch nicht unbedingt unter der Couch rumliegen. Wie hast du denn so die ersten Finanzierungsrunden gestemmt?
Genau, das war natürlich, wie schon gesagt, mit 21 Jahren, da hat man wahrscheinlich noch keinen Euro zu viel auf der hohen Kante. Man konnte auch nicht sagen, man hat wahnsinnig viel Geld mit den GmbH mit reingebracht, sondern das Ganze lief dann eben ab über Fahrzeugfinanzierungen, bankseitig, beziehungsweise Leasingverträge mit den Banken zu schließen oder mit den Autoherstellern. Und so konnte man sich seinen ersten Fahrzeuge eben dadurch finanzieren.
Okay, ist aber schon ein ganz schönes Anfangsinvest, ne? Also ich selbst bin in der Branche, in der Dienstleistungsbranche, da brauchst du einen Schreibtisch und einen Laptop, dann kannst du eigentlich loslegen. Also Anfangsinvest 5.000 Euro. Das heißt, ja, das war ja bei dir schon einiges mehr, was du da stemmen musstest.
Definitiv, klar. Da treibt man schnell mal eine halbe Million Euro vor sich her und weiß eigentlich gar nicht, was das Geld so in dem Sinn so wert ist, weil man einfach nur Leasingverträge unterschreibt, wo man dann auch persönlich dafür haftend ist. In der Firmengröße noch gerade zur Anfangszeit. Aber ja, das ist schon Wahnsinn. Also da muss dann am Ende des Jahres auch schon was dabei rumkommen, damit sich es auch rentiert.
Ja, also das ist gerade bei Gründung immer ein riesen Irrglaube, merke ich immer mit der Gründungsberatung, wenn die sagen, ja, ich hafte ja gar nicht, ich habe ja eine GmbH. Ja, das stimmt so leider nicht. Die Bank oder eine Leasinggesellschaft gibt einem keinen Euro, wenn man nicht privat haftet. Ne? Das ist immer so.
Absolut leider, ja.
Da muss man die Leute das erste Mal so auf Boden der Tatsachen oft runterholen und sagen, okay, nee, da kommst du nicht raus. Ne?
Genau so ist es, ja.
Wie war das denn in so jungen Jahren für dich, so ein Risiko einzugehen? Ich selber habe das auch gemacht. Ich bin ja kein normaler Steuerberater. Ich habe eine größere Kanzlei, aber auch andere Kanzleien gekauft. Das war auch ein Invest von mehreren Millionen. Und da schläft man schon mal eine Nacht drüber und denkt sich, boah, wenn das schief geht, man hat bisher ein gutes Leben, dann ist das erstmal weg.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Am Anfang war es natürlich auch immer so, ich habe immer gemeint, naja, mit harter Arbeit viel Stunden reinstecken und wirklich sein Bestmöglichstes tun. Damit kommt man aus, aber dann gibt es natürlich auch andere Faktoren. Also bei uns war es zum Beispiel mal der Fall, im zweiten Geschäftsjahr waren wir kurz vor der Insolvenz auch gestanden, da ein Kunde die Zahlung rechtzeitig geleistet hat und uns in Liquidität ausgegangen ist. Dann war es auch so, ich habe dann mir über ein paar Monate hinweg kein Gehalt mehr selber ausbezahlt, nur damit die Firma liquide bleibt. Also da hat man natürlich auch, wie du schon gesagt hast, viele schlaflose Nächte dann dahinter.
Ja, also das ist leider ein Klassiker. Also ich kann ja auch mal eine Erfahrung berichten. Bei mir war das auch so. Also wir haben auch so harte Zeiten durchgemacht, weil wir halt viel schneller gewachsen sind als der normale Steuerberater. Ich sehe das auch bei vielen Mandanten, die eigentlich sehr erfolgreich sind und irgendwann, obwohl eigentlich alles gut läuft, fehlt dir Geld, weil ein Kunde nicht zahlt oder ja, weil du eine größere Vorleistung gemacht hast und auf einmal fehlt das Geld und die Bank sagt, oh, das ist ein junges Unternehmen, ne? Also ihnen können wir aber keinen Kredit geben. Und dann kommt man ganz schnell in eine schwierige Situation. Das ist also ein Klassiker eigentlich. Ja, aber du hast die Situation ja gut gewuppt und wie ist es danach weitergegangen?
Ja, danach haben wir eben uns im Thema Marketing, im Thema Vertrieb deutlich weiterentwickelt. Das war ein großer Pluspunkt. Und wenn du einfach in der Branche ablieferst, dann sprechen die Kunden auch über dich. Also dann gibt es entsprechend die Weiterempfehlungen, kommt eins zum anderen. Wir haben nicht mehr nur auf standortbezogene Kunden geachtet, die wir am Anfang eingestiegen sind, sondern sind auf deutschlandweite Kundschaft gegangen, die wir dann eigentlich relativ schnell mit dem Boot hatten durch unsere kurzfristigen Service, durch unsere Dienstleistung. Und das hat einfach auch immer geklappt, hat das Ganze. Und wie schon gesagt, dann eben nie stillstehen bleiben, sondern uns auch Thema Digitalisierung uns auch tagtäglich versuchen weiterzuentwickeln.
Wie war das denn bei dir mit der gestiegenen Personalverantwortung? Ich sage mal, das ist, wenn man anfängt, man hat 5 Mitarbeiter, ja, die hat man im Blick, man weiß, was die so machen den ganzen Tag. Wenn das aber irgendwann mal 15 oder 50 werden, sieht man die nicht mehr den ganzen Tag und muss sich da ein bisschen umstellen, was Mitarbeiterführung angeht. Wie hast du das geschafft?
Ja, das ist natürlich eine große Umstellung, das stimmt. Also ich würde sagen, das ist wirklich so, man muss den Mitarbeitern auch natürlich immer ein Stück weit mehr Vertrauen schenken, wie am Anfang. Am Anfang kann man es vielleicht auch nicht, weil man sein kleines Baby neu gegründet hat. Man hat 5 Mitarbeiter, wie du schon gesagt hast, man hat es sauber im Blick, das Ganze. Aber wenn es dann einmal 50 Mitarbeiter oder noch mehr werden, kann man nicht jeden Einzelnen irgendwo über die Schulter schauen. Und dementsprechend ist man einfach auf gute Mitarbeiter angewiesen. Und man muss den Mitarbeitern auch entsprechend das Vertrauen zur täglichen Arbeit schenken. Und auch deine Aufgaben, wo du immer von A bis Z alles gemacht hast, auch entsprechend delegieren, damit die Mitarbeiter sich dann auch teilweise auch selbst verwirklichen können.
Hast du dir denn dieses Führungswissen dann selber angearbeitet, ist das in der Praxis, oder hast du dir da auch Hilfe geholt oder eine Schulung gemacht?
Ja, natürlich alles hart lernen müssen, wahnsinnig viel Lehrgeld gezahlt eben, natürlich wahrscheinlich auch wahnsinnig viel falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe nebenbei dann auch mal versucht, bei der EHK den Betriebswirt zu machen und habe natürlich dann auch entsprechende Management-Ratschläge darüber geholt, beziehungsweise die Standard-Vorgehensweise, was ein Betriebswirt so macht. Habe dann aber das Studium in dem Sinn dann auch geschmissen, weil es für mich mit dem normalen Geschäftsleben in der Praxis nicht konform war, weil ich gesagt habe, okay, hey, für mich sieht es in der Praxis einfach ganz anders aus, wie das im Schulwesen gelehrt wird. Und ja, habe das dann über die Art und Weise halt immer versucht, selbst für mich zu lernen und aus Erfahrungen besser zu machen.
Super spannend. Euer Hauptstandort ist in Dinkelsbühl. Ist das noch richtig?
Das ist richtig, ja. Dinkelsbühl mit der schönsten Altstadt Deutschlands. Laut Fokus.
Habt ihr denn auch eine Zweigniederlassung oder macht ihr alles von da aus?
Wir haben 2016 ein Tochterunternehmen dazu gekauft, das ihren Sitz in Thüringen hat. Das Tochterunternehmen heißt FST Express und macht genau das Gleiche wie wir. Wir ergänzen uns in dem Sinn 1:1.
Okay, du bist ja sehr stark organisch gewachsen, also durch deine Kernkompetenz, auch durch deine Nischenspezialisierung, was ja eigentlich immer eine gute Idee ist. Und woher kam dann der Wunsch oder der Gedanke, einfach mal eine Firma dazu zu kaufen? Weil das ist ja ein ganz anderes Geschäftsmodell, wenn man auf einmal anorganisch wächst.
Absolut, ja. Ich habe mal halt gedacht, das ist auch ein Marketing- oder ein Vertriebszweig in dem Sinn, dass man dann einfach Kundschaft, ein bestehendes Geschäft dazu kauft, um sich einfach auch schneller zu vergrößern, um eben auch Kunden aus Thüringen, aus dem ostdeutschen Bereich sozusagen, schneller hinzugewinnen kann.
Wie würdest du deine Erfahrung für so einen Kauf einschätzen? Würdest du das nochmal machen oder sagst du, boah, das war einmal so komplex und kompliziert, das machen wir nicht nochmal?
Ja, ich glaube, es gibt alles halt für und wieder. Also bei mir war das dann tatsächlich so, dass man sich relativ schnell einig war, dass der ganze Prozess, die Due Diligence Prüfung relativ schnell ablief und vereinfacht war, dann hat es eigentlich echt gut gepasst und von vorneweg war das in Ordnung. Im Nachgang hat sich natürlich dann schon einiges rausgestellt, dass mit der Firma im Hintergrund vorher alles nicht so sauber lief, auch Thema Steuerhinterziehung etc. Und mir dann aber zum Glück das auch entsprechend angezeigt haben und mir dann rausgeblieben sind. Aber die Firma stand damals dann auch nicht so gut da, wie es das nach außen geschienen hat.
Ja, ein typisches Problem. Ne? Man kann ja nur das prüfen, was man bekommt vom Verkäufer. Das haben wir auch immer. Und gerade so Themen wie nicht niedergeschriebene Werte, Arbeitsstile, das kann man auch einfach schwer in Papierform packen. Ne? Das muss man nachher einfach mit umgehen können. Wir machen das bei uns mittlerweile so, wenn wir Kanzleien kaufen, wir nehmen sogar mal einen Mediator dazu, weil wir sagen, wir brauchen einfach einen externen, mit dem alle, auch die Mitarbeiter und die Verkäufer offen sprechen können, damit wir einen guten Übergang haben.
Ja, das war aber halt damals in meiner jungen Zeit, vor 10 Jahren war das Ganze, aber man hat noch keine Erfahrung gesammelt und ist halt auch wieder so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, wie ganz am Anfang auch schon erwähnt, und hat eben dann seine Lehren daraus gezogen.
Das heißt, ihr würdet auch nochmal ein Logistikunternehmen dazu kaufen, wenn es sich anbietet?
Ich wäre nicht abgeneigt davon, ja.
Okay, also wenn jetzt einer zuhört und möchte ein Logistikunternehmen verkaufen, kann sich gerne bei dir melden.
Genau.
Gehen wir mal bei euch auf die Kundenseiten. Wer sind denn so eure Zielkunden?
Ja, natürlich, wenn wir hier in Deutschland sind und Deutschland ist ja bekannt für die Automotive, für die Automobilbauer, für die Maschinenbauer. Das ist unser absoluter Zielkunde und die Branche, die eben bedient werden muss, also Automotive und Maschinenbau, ja.
Okay. Habt ihr denn auch schon mal andere Speditionen, die euch anrufen, wenn die jetzt mal einen Engpass haben und sagen, wir brauchen dringend einen, der einspringt?
Ja, natürlich, ja. Also wir arbeiten aber hauptsächlich für Direktkunden, in Anführungsstrichen, also wirklich für die direkten Hersteller. Und aber wenn andere Speditionen mal Engpass haben, dann rufen die uns auch an und fragen uns nach unseren Möglichkeiten und nach unserer Unterstützung.
Okay. Wie ist denn dann so der Anspruch eurer Kunden? Also ich kann mir vorstellen, bei eurer Spezialisierung sagen die, ich muss jetzt was verschicken. Und dann ist auch die Erwartung, dass ihr dann Stunden später da seid und einladet?
Absolut, ja. Also es fängt bei uns schon so an, wir bekommen eine E-Mail und wir versprechen unsere Kunden innerhalb von 2 bis 5 Minuten das passende Angebot vorlegen zu können. Dann entsprechend entscheidet der Kunde, okay, hey, passt das Ganze, passt das nicht? Wenn es passt, dann sagt er also, jetzt bitte kommen, und dann ist unser weitergehendes Kundenversprechen, dass wir schauen, innerhalb von einer Stunde bei denen auf dem Hof zu stehen und eben heute noch die Ware abzuholen und heute noch direkt zustellen zu können, weil im Hintergrund Maschine steht, weil im Hintergrund eine Produktion steht.
Okay, das ist schon spannend. Dann ist der Preis wahrscheinlich auch gar nicht so entscheidend, sondern eher, dass es auch möglichst schnell geht.
Naja, gut, also es gibt natürlich auch Firmen, die 20, 30 Sonderfahrten pro Tag haben, da ist der Preis ein grundsätzliches Thema, ganz klar. Aber für Kunden, die nur hin und wieder mal eine Sonderfahrt brauchen, sage ich mal, und dann eben weil sie einen Ersatzteil zu versenden haben, eine ganze Produktionslinie stillsteht, dann ist der Preis zweitrangig.
Also würde ich jetzt sagen, als Steuerberater muss auch so sein, weil wenn ich eine planbare Auslastung habe, habe ich einfach keine Rüstkosten und so weiter. Ne? Da kann ich meine Mitarbeiterfahrzeuge einfach super planen. Wenn ich auf Abruf bereitstehe, muss ich halt mit gewissen Unabwägbarkeiten rechnen. Ne? Das geht ja auch gar nicht anders. Wie viele Mitarbeiter hast du denn aktuell?
Wir sind momentan 60 Mitarbeiter.
Ja, das ist ja ein echt gutes Wachstumsszenario, das ihr hingelegt habt. Wie seid ihr denn vom Fokus ausgezeichnet worden als Wachstumschampion? Haben die sich bei euch gemeldet? Habt ihr euch dort beworben?
Die haben sich tatsächlich bei uns gemeldet. Das ging damals, hat es angefangen, über die Statista. Und die haben ja die enge Zusammenarbeit mit Focus Business. Und da sind wir jetzt mittlerweile 6-mal in Folge als Wachstumschampion ausgezeichnet worden. Dann mittlerweile auch von der Financial Times Deutschland als Europeans Long-Term Growth Champion ausgezeichnet worden. Also das hat dann einfach seine Dynamik so genommen, ja.
Vielleicht für die Zuhörer, die die Statistiken nicht kennen, der Fokus nimmt den Umsatz aus einem Zieljahr und guckt dann ein bisschen in die Zukunft. Ich glaube, es sind 3 Jahre, vergleicht den Umsatz und die Leute mit der höchsten prozentualen Steigerung werden aufgenommen. Und die Besonderheit hier ist einfach, das mehrmals hintereinander zu schaffen, weil wenn man einmal groß ist, ist es halt schwer, diese Prozentzahl wieder zu schaffen, die wir aus dem Vorjahr
haben.
Ja, also von daher ein Top-Ergebnis. Meinst du denn, ihr schafft das weiter? Weil irgendwann fliegt man ja meistens zwangsläufig dieser Statistik raus, weil man das Wachstum nicht noch in dem Tempo immer weiter potenzieren kann.
Also ich bin schon sehr zuversichtlich, dass wir das auch in der Zukunft noch das eine oder andere Mal schaffen können. Beispielsweise, wir haben jetzt auch ein sehr gut gestartetes 2026 hingelegt und da werden wir auch aktuell sind wir auf der Linie von einer Umsatzsteigerung von ca. 25% und top nochmal oben drauf. Und gerade auch in der Logistikbranche ist es absolut nicht selbstverständlich, da die Logistik nicht immer die Branche ist, die aufblüht.
Ja, also 25% ist super stark, gerade wenn man das organisch hinlegt. Also man kann eigentlich alles über 10% ist eigentlich ja gut, wenn man ehrlich ist. Im organischen Wachstum ist ein sehr guter Wert. Was schätzt du, wie viel Umsatz ihr dieses Jahr macht?
Wir laufen aktuell auf ca. 15 Millionen Euro Umsatz zu.
Ja, starkes Ergebnis. Klasse. Was hast du denn noch so für die Zukunft vorgenommen?
Ja, für die Zukunft ist es einfach so, dass wir auch die Digitalisierung nach wie vor vorantreiben möchten. Wir haben jetzt seit kurzem eine KI auch bei uns eingeführt, die uns für die Auftragserfassung, Prozessoptimierung und aber auch für die Routenplanung unterstützen soll. Die ist natürlich jetzt aktuell noch in den Kinderschuhen, die möchten wir noch jeden Tag ein bisschen weiter verfeinern und voranbringen. Entsprechend dann auch Mitarbeiter weiterhin aufbauen, unsere Kapazitäten mit aufbauen und auch unsere Kunden vielleicht auch im Thema Upselling, Cross-Selling ein bisschen mehr bedienen im Hintergrund, ja.
Daniel, das ist ein super starkes Ergebnis, was du hingelegt hast. Kannst du anderen Unternehmern noch so einen Top-Tipp mitgeben zum Ende des Gesprächs, was dir immer geholfen hat auf deinem erfolgreichen Weg?
Ja, ganz klar. Für mich ist es einfach immer nur ein Thema harte Arbeit gewesen. Man muss selber sehr viel dafür geben. Morgens, abends, auch mal am Wochenende bereit sein und nie sagen, okay, das geht mir jetzt nichts an, weil ich nicht im Büro sitze, sondern es gehört schon auch dazu, dass man dann auch mal mit außerhalb vom Büro für die Firma da ist. Ganz wichtig, das sind natürlich auch gute Mitarbeiter, auf die man sich verlassen kann. Auch sich wirklich mal trauen, Aufgaben abzugeben, auch wichtige Aufgaben abzugeben und darauf vertrauen, dass die Mitarbeiter das dann gut machen. Und auch wieder ganz klar eine kluge Digitalisierung dahinter stellen. Und auch den Mitarbeitern die Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie es auch entsprechend nutzen können.
Daniel, das hört schon einen sehr guten Plan an. Ich danke dir vielmals, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Und ich finde deine Geschichte sehr inspirierend und hoffe, dass viele junge Leute dir folgen und auch den Mut haben, ein eigenes Unternehmen zu gründen.
Ja, ich kann es nur jedem gut zusprechen. Aber wie schon gesagt, muss es auch selber wollen und muss auch wirklich dahinter stehen.
Das war Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft dabei, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht. Chefgespräche ist eine Produktion der Contax Steuerberatungsgesellschaft. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.